Angelika und ich bedanken uns ganz herzlich, dass wir wieder eingeladen wurden, hier in Wächtersbach zu sein. Ihr wisst ja, dass wir gerne zu euch kommen. Vielen Dank. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil es jetzt doch eine richtige Weile her ist, dass ich das letzte Mal hier war. Habe ich gedacht, ob mich die Wächtersbacher noch ein bisschen lieb haben. Aber dieser Zweifel ist jetzt weg. Den habt ihr wieder zerstreut. Wollte noch irgendwas sagen, aber es ist mir jetzt entfallen. Ich werde halt auch langsam alt, gell? Also heute Abend will ich über das Thema sprechen, die Buße der Christen. Und das ist ja schon in der Einladung ein bisschen angeklungen. Und ich hoffe und vertraue, dass der Herr uns miteinander segnet und wir einen richtig guten und schönen Gottesdienst haben und auch nachher mit Freude das Abendmahl feiern können. Das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Also, die Buße der Christen. Buße ist eine der wichtigsten und besten Dinge des Christenlebens. Und es ist gut, klar zu sehen und zu erkennen, dass Buße nichts mit Strafe. Wir sagen ja das Wort Bußgeld, wenn wir zu schnell gefahren sind. Gell? Aber die Buße, von der ich spreche, hat nichts mit Strafe zu tun und erst recht nicht etwas mit Rache. Wir gebrauchen das Wort, das sollst du mir büßen. Also heute Abend spreche ich nur über gute Sachen. Die Buße der Bibel ist etwas wirklich Gutes. Sie ist wie das Öffnen der Tür unseres Lebens, damit der Herr Jesus Christus und seine Hilfe da reinkommen kann. Die meisten von uns, die die Bibel lesen und kennen, wissen von den Botschaften Gottes an die 7 Gemeinden in der Offenbarung. Und da steht bei der letzten Gemeinde Laodicea, da steht, dass sie Buße tun sollen, weil es ziemlich schlecht um diese Gemeinde stand. Und dann sagt Jesus Christus zu dieser Gemeinde, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen. Diese Gemeinde konnte in diesem Augenblick nichts Besseres tun, als die Tür aufzumachen. Die Lebenstür, die Gemeindetür, die Tür des Lebens und Jesus Christus reinlassen. Und er hat dann die Hilfe gegeben, die diese Gemeinde gebraucht hat. Also, für den Segen der Buße gibt es in der Bibel viele wunderbare Beispiele. Das erste Samuel-Buch berichtet von der Berufung Sauls und Davids, der ersten Könige Israels. Beide wurden von Samuel zum König gesalbt und von Gott mit dem Heiligen Geist erfüllt. David, aber auch Saul. Sauls Leben endete in einer Tragödie. Aber über David sagte Gott, ein Mann nach meinem Herzen. Stellt euch das mal vor. Ein Mann nach meinem Herzen. Was war der Unterschied zwischen diesen beiden Königen Israels, den ersten beiden Königen Israels? Das will ich kurz erzählen. David war ein guter König. Gott hatte ihn mit seinem Geist erfüllt und ihn gebraucht, Israel zu einer großen, von Gott gesegneten Nation zu machen. David erlebte aber auch schlimmes Versagen. Er war kein perfekter König und kein perfekter Mensch. Einmal nahm er einem seiner treuesten Diener die Frau weg und ließ ihn, diesen Diener, dann auf gemeinste und übelste Weise umbringen, um diese Schandtat, um seine Schandtat zu verdecken. Aber irgendwie kam die Sache doch ans Licht und der Prophet Nathan konfrontierte David mit dem, was er getan hatte. Das kann man nachlesen in 2. Samuel Kapitel 11 und 12. Nathan erzählte dem König zuerst die Geschichte von einem reichen Mann, der viele Schafe und Rinder hatte, und einem armen Mann, der nichts hatte, als nur ein einziges junges Schäfchen. Als der Reiche Besuch bekam, ging er zu dem Armen und nahm ihm das kleine Schäflein weg und schlachtete es für seinen Gast. Als David diese Geschichte hörte, sagte er zu Nathan: Dieser Mann, der das getan hat, ist des Todes schuldig. Und ich weiß nicht, wie der Nathan das dann gemacht hat. Aber irgendwie stand er sehr ernst vor dem König und sagte dann: König, du bist dieser Mann. Was denkt ihr, was dann geschah? Was konnte ein König, dem man irgendwas vorgeworfen hat, damals tun? König Saul in einer ähnlichen Situation versuchte sich herauszureden. David tat Buße. David ließ Gott in dieses Problem hinein, öffnete die Tür seines Lebens, sagte Ja zu der Notwendigkeit, dies vor Gott zu bekennen. Und Gott vergab ihm so völlig, dass obwohl David dieses schlimme Versagen erlebt hat, Gott über diesen König sagte: Ein Mann nach meinem Herzen. Ihr Lieben, Buße, die Buße der Christen ist so ziemlich das Beste, was es gibt. Ich möchte noch einmal ein paar Verse aus dem Psalm 51 vorlesen, wo der David das Bußgebet gesprochen hat, das um Buße gebeten hat. Sagt er: Gott sei mir gnädig, nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne, meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. So betete er, als der Nathan zu ihm gesagt hatte: König, du bist der Mann. Und dann noch weiter: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Und wir wissen, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Und nachdem die Vergebung gekommen war, betete David noch einmal. Und er dankte Gott für die erhaltene Vergebung und Zurechtbringung. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Heulen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Buße ist Gottes gütige Einladung an alle Menschen. Gott gibt uns im ersten Johannesbrief, in Kapitel 1, Vers 9, ein ganz großes Versprechen. Er sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das heißt, wenn ein Nichtchrist die Karten seines Lebens vor Gott auf den Tisch legt und sagt, Herr, ich brauche dich. Ich will nicht mehr alleine leben. Hier ist mein Leben. Und bekennt Gott und bringt Gott das, was er bis zu diesem Zeitpunkt gelebt hat. Dann verspricht Gott, dass er alles vergibt, was bis zu diesem Zeitpunkt angefallen ist. Er vergibt dem Menschen und macht ihn zu seinem Kind. Das ist eine wunderbare Sache, ein wunderbares Geschenk. Und Gott kann das machen, weil der Herr Jesus Christus die Konsequenz, die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, auf sich genommen hat. Und er kann uns freisprechen. Wegen dem Herrn Jesus Christus. Und deswegen feiern wir Abendmahl. Auch heute. Weil Jesus Christus das gemacht hat. Deswegen können wir frei sein. Wenn ein Christ, nachdem er sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, wenn ein Christ wieder irgendwie in Schuld, in Versagen, in eine Abkehr Gott gegenüber hineinfällt, und er wird sich dessen bewusst, und er kommt mit dem, was ihm geschehen ist, zu Jesus Christus und sagt, Vater, es tut mir leid, was ich getan habe. Ich wollte dir doch immer folgen. Ich wollte dir doch vertrauen. Ich wollte mit dir gehen und nicht meinen eigenen Weg gehen. So wie David gebetet hat. Wenn er das macht, dann hat Gott versprochen, dass er auch dann alle Schuld, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Ich finde, dass das ein wunderbares Versprechen ist. Buße also ist nicht irgendwie etwas Negatives. Buße hat nichts mit Rache oder mit Strafe oder so zu tun. Buße hat damit zu tun, wenn in unserem Leben eine Not geschehen ist, mit der wir alleine nicht fertig werden, dass wir die vor Gott bekennen und sagen, Herr, ich brauche dich. Buße ist so, als wenn Gott zu uns sagen würde, mach du die Tür, die Herzenstüre oder deine Lebenstüre für mich auf, ich tue den Rest. Du bittest mich um Hilfe, ich tue das Wunder für dich. So wie bei einem guten Arzt. Wir brauchen uns, wenn wir zu einem guten Arzt gehen, ja nicht selber zu helfen und selber zu heilen. Wir gehen zum Arzt und zeigen ihm sozusagen die Wunde an unserem Körper oder wir lassen uns wenigstens untersuchen. Und dann sagt der Arzt, ich weiß, es ist kein hundertprozentiger Vergleich, der auf jede Situation passt, denn nicht immer kann der Arzt uns heilen. Aber unser Herr kann uns immer helfen, wenn wir ihm die Not unseres Lebens zeigen. Buße ist unser Anteil an der Wiedervereinigung mit Gott. Weil Gott uns auch nicht zwingt, ihr Lieben. Die Alternative zur Buße ist, dass wir die Hilfe nicht erhalten. Stellt euch vor, wenn die Gemeinde da in Laodicea diesen Weg, den sie eingeschlagen hatten, weitergegangen wären. Sie wären immer weiter weggekommen von Gott, bis sie irgendwann wieder in einem Leben gelandet wären, das Gott große Schande bereitet. Die Alternative dazu zu Buße tun ist, die Not und die Schuld und die Gefahr. Natürlich besteht dann auch die Gefahr, dass dieser Weg der Abkehr, der Abzweigung von Gott immer größer wird und einmal in ewiger Hoffnungslosigkeit endet. Also Buße ist Gottes gütige Einladung. Und dann, es gibt eine Buße, die nie wiederholt werden muss. Es freut mich sehr, dass ich auch dies heute Abend sagen kann. Diese Wahrheit ist besonders wichtig und besonders gut für jeden Christen. Und auch dazu, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, in dem heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Das heißt, er verspricht, Gott bindet sich durch sein Versprechen daran, dass wenn wir ihm die Not zeigen, wenn wir ihm die Not bringen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Er macht es nicht so, dass er erst etwas verspricht und es dann nicht tut. Gott ist treu und gerecht. Nun, wenn ich daran denke, dann fällt mir ein, dass es unter Christen eine traurige Ungewissheit gibt. Ich begegne immer wieder Menschen, die in dieser Ungewissheit leben. Bin ich denn wirklich sein Kind? Kann ich sagen, dass ich zu Jesus Christus gehöre? Oder wenn ich auf die andere Seite komme, wird er die Himmelspforte für mich auftun? Wird er mich angenommen? Wird er mich annehmen? Und sie getrauen sich nicht zu beten, Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Dass sie zu dieser Gewissheit kommen. Oder danke, dass du mir alle meine Schuld vergeben hast. Manchmal denken Leute sogar, dass das eine Art demütige Einstellung ist, Gott gegenüber, wenn man immer so in dieser Ungewissheit bleibt. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und sie beten dann ein ganzes Leben lang, Herr, vergib mir, vergib mir, vergib mir, nimm mich an. Eine traurige Ungewissheit. Ich möchte als Antwort auf diese Situation, und wenn jemand von uns noch nicht in seinem Leben diese Gewissheit, die Freude, die Gewissheit bekommen hat, dass er sagt, ich weiß, ich bin sein Kind. Ich weiß, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht, in allen Dingen so, wie ich sein soll. Ich muss noch viel lernen. Aber ich weiß, ich gehöre zu ihm. Diese Situation wollen wir beantworten, damit mit dem Gleichnis, das Jesus Christus von dem verlorenen Sohn erzählt hat. Stellt euch mal vor, als der verlorene Sohn nach Hause kam, dann hat der Vater ihn, dass er ihn erstmal ordentlich gewaschen und gebadet hat, weil er ein bisschen gestunken hat. Der war nämlich bei den Schweinen vorher. Und dann hat er ihm Schuhe angezogen und hat das kostbarste Kleid geholt und hat ihm einen Ring angesteckt. Und der Ring war das Zeichen, dass er jetzt wieder, und auch das Kleid, dass er jetzt wieder ein Sohn war. Der verlorene Sohn hatte sich ja eine kleine Rede zurechtgelegt, als er noch bei den Schweinen war, und hat gesagt, wenn ich nach Hause komme, dann will ich meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, mach mich zu einem deiner Tagelöhne. Der wäre schon damit zufrieden gewesen, wenn er nur ein Diener seines Vaters wieder geworden wäre. Er wollte nur einfach wieder zu Hause sein. Aber diese Rede konnte er gar nicht zu Ende bringen, weil der Vater hat ihn geschnappt und hat ihn umarmt und hat gesagt, ach Junge, bin ich froh, dass du wieder da bist. Das war ja so, als wenn du tot gewesen wärst und jetzt lebst du wieder. Du bist wieder da. Jetzt feiern wir gleich ein Fest. Und stellt euch mal vor, dann saßen die um den großen Tisch und der Vater am Kopfende und direkt neben ihm den Sohn. Und der Vater hat immer mal in die Runde geguckt, hat gesagt, mein Sohn ist wieder daheim. Mein Sohn ist wieder zu Hause. Und die haben gefeiert und waren froh. Und dann irgendwie während des Essens plötzlich spricht der Sohn zu seinem Vater und sagt, du Papa, ich habe mir jetzt gerade überlegt, was ich alles gemacht habe. Sage mal, hast du mir wirklich alles vergeben? Alles? Der Vater guckt ihn an und sagt, ja Junge, ich habe dir doch gesagt. Ich habe dir doch versprochen. Ich habe doch gesagt, dir ist alles vergeben. Alles ist okay. Komm, lass uns wieder feiern. Haben sie wieder ein bisschen gegessen, wieder getrunken und sich gefreut. Und nach einer kurzen Zeit sagt er, du Papa, bin ich denn wirklich richtig wieder dein Sohn? Ganz so richtig? Ach Junge, ja, du gehörst jetzt wirklich, glaub mir's doch, ich hab dich doch umarmt und gesagt, hab dir den Ring gegeben, hab dir das Kleid angezogen und hab dir die Schuhe angezogen, du bist jetzt wieder mein Sohn. Und stellt euch mal vor, wenn der Junge während des Festes immer noch mal wieder einen kleinen Augenblick gefeiert und hätte wieder gesagt, Papa, jetzt sag mir doch bitte noch, bin ich wirklich, gehöre ich zu dir? Hast du mir alles? Bis endlich der Vater sagt, ja, sag mal Junge, jetzt hör aber endlich mal auf mit dieser komischen Fragerei. Du kannst mir doch glauben, ich habe dich angenommen, du bist mein Kind. Ihr Lieben, wenn wir zu dem Herrn Jesus Christus gekommen sind und haben ihm unser Leben ausgeliefert und haben gesagt, Herr Jesus Christus, hier bin ich. Wie immer wir das gemacht haben, ob es zu Hause war, dass wir neben dem Bett gekniet haben, ob wir mit jemand gesprochen haben, ob es hier war, dass jemand sich hier hingekniet hat oder nach dem Gottesdienst da, wie wir das gemacht haben, ist ja egal. Denke ich jedenfalls. Aber wenn wir ihm unser Leben ausgeliefert haben, dann dürfen wir unser Herz und unser Angesicht erheben und dürfen sagen, Vater, ich weiß, du bist mein und ich bin dein für Zeit und Ewigkeit. Das dürfen wir doch. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass heute Abend vielleicht jemand sagt, ja Herr, ich habe mich dir ausgeliefert, ich habe dir mein Leben gegeben, ich bin dein und du bist mein für Zeit und Ewigkeit. Dann ist Gott treu und gerecht, dass er einen, der ihn darum bittet, nicht wieder wegschickt. Jetzt hören wir noch davon, was Christen tun können. Es gibt eine Buße, die jede Trennung völlig überwindet. Wir hören davon, was Christen tun können, wenn sie sich von Gott abgekehrt haben. Wir wissen, dass Gott uns mit seinem guten Heiligen Geist erfüllen kann und wird, wenn wir ihn darum bitten. Wir wissen auch, dass sein Geist besser ist und stärker ist als alle böse Macht der Welt. Und dass die Bibel sagt, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Der Böse und der Feind ist nicht stärker als Gott. Es ist nicht wahr, wenn jemand sagt, wir müssen jeden Tag uns von Gott abkehren in Worten, Werken und Gedanken. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Aber wenn es trotzdem geschieht, wenn eins seiner Kinder Nein sagt zu Gott, und ich denke, die meisten von uns haben das auch erlebt, dass wir nicht immer vertrauen, dass wir nicht immer Ja sagen, dass es geschieht, leider, dass wir Nein sagen zu unserem Vater, und Ja sagen zu dem, der uns von ihm wegbringen will. Was tut ein Christ, wenn das passiert? Zuerst möchte ich sagen, was tut Jesus, wenn das passiert? In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 heißt es, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber doch jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Also, das bedeutet, wenn einer der so wie David mit dem Heiligen Geist erfüllt war, ein Christ heute sich abkehrt oder Nein sagt zu Gott oder in Schuld und Sünde fällt, wie immer man das nennen will, das Erste, was passiert ist, Jesus Christus betet für uns. Solches schreibe ich euch, weil wir einen Fürsprecher haben beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Warum macht er das? Ihr Lieben, wir alle haben schon gemerkt, dass wenn wir uns von Gott abgekehrt haben, wenn wir in Schuld gefallen sind, dass uns das Beten schwerfällt danach. Weil wir zu Gott Nein gesagt haben, das Beten fällt uns nach Schuld und Sünde schwer. Und wir sind dann in besonders großer Not, weil die Situation nicht gut ist zwischen Gott und uns. Und dann sagt die Bibel, aber aus diesem Grund betet Jesus für uns, weil er weiß, wie dringend wir die Hilfe brauchen und seine Beziehung zu Gott ist niemals gestört. Und er sagt mit anderen Worten, Vater, dein Kind ist jetzt in besonderer Not. Bitte beschütze ihn, beschütze sie, hilf, dass er gleich so schnell wie es geht wieder Buße tut. Und warum tut Jesus das? Weil wir wissen, dass er nicht will, dass wir die Konsequenz der Schuld und des Abkehrens selber tragen. Wir können das nicht tragen. Und wir brauchen es nicht zu tragen, weil er es für uns getragen hat. Es hat mal jemand gesagt, wenn ein Christ in Schuld fällt oder sündigt und sich von Gott abkehrt oder Nein sagt zu Gott, dann ist das so, als wenn beim Reifen, beim Auto ein Reifenblatt wird. Und dieser Mann, der das gesagt hat, hat gesagt, am besten, wenn man einen Platten hat, dass man sofort stehen bleibt. Nicht weiterfährt, denn sonst geht noch mehr kaputt unter Umständen. Sofort stehen bleiben und sehen, dass der platte Reifen gewechselt wird. Und Jesus will das, und deswegen betet er für uns. Deswegen ist er unser Fürsprecher. Und deswegen sagt der Vater, hilf jetzt deinem Kind, dass es nicht weiterfährt, dass es der Schaden nicht noch größer wird, dass nicht andere Probleme noch dazukommen. Und wenn wir an sowas denken, dann erkennen wir, dass unser Herr Jesus Christus wirklich wunderbar ist. Er hat alle Hilfe, die ein Nichtchrist braucht, um Gottes Kind zu werden. Es gibt keinen Menschen, der noch so weit weg von Gott ist, den Gott nicht zu seinem Kind machen könnte. Und er hat aber auch alle Hilfe, die ein Christ braucht, um wieder zurechtzukommen, ihr Lieben. Unser Herr Jesus Christus weiß, dass auch wenn wir wollen, auch wenn wir ihm unser ganzes Herz gegeben haben, dass wohl unser Tun nicht immer so hundertprozentig ist. Unser Wollen ja, aber unser Tun. Er weiß, dass wir dringend Hilfe brauchen und diese Hilfe hat er. Und er gibt sie uns gerne und schnell dann, wenn wir ihn darum bitten. Es gibt eine Buße, die jede Trennung und die jede Störung in unserer Beziehung zu Gott völlig überwindet. So wie bei David. Und dann noch ein letztes, und das ist auch was ganz besonders Schönes. Und zwar, es gibt eine Buße, die zur inneren Einstellung wird. Christen sind Leute, die im Licht leben. Da heißt es auch im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Dieses Licht ist die Gegenwart des Herrn Jesus. Und das bedeutet, dass da in dem Leben dessen, der im Licht wandelt, oder in der Gegenwart des Herrn Jesus, ein starker Wunsch lebt. Und der übrigens immer stärker wird. Und zwar, er möchte so sein, wie der, mit dem er lebt. Und das ist auf der einen Seite eine wunderbare Sache, aber auf der anderen Seite ist es ganz normal. Wenn wir mit jemandem zusammen sind, der gute Dinge tut, der ein gutes Leben führt und der Gutes macht, dann sagt, ach, ich möchte so das auch so ein bisschen so machen können wie der. Und wenn wir also mit dem Herrn Jesus Christus zusammenleben durch seinen Geist, wir sehen ihn ja nicht, aber wir spüren ihn und wir lesen von ihm in der Bibel und wir leben mit ihm in Gemeinschaft, dann heißt es, wir möchten so, zum Beispiel, wir möchten gerne so lieben lernen wie er. Ich möchte gerne so lieben wie er. Da steht zum Beispiel in Epheser Kapitel 5, Vers 25, ihr Männer liebet eure Frauen gleich wie Christus geliebt hat die Gemeinde. Das ist doch was, oder? Das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Da soll mal jemand sagen, dass die Bibel irgendwie den Frauen irgendwie nicht was Gutes will. Ihr Männer liebet eure Frauen gleich wie Christus geliebt hat die Gemeinde. Das möchte ich machen. Und dann steht, dass wir vergeben dürfen, vergeben sollen, wie er. Oder die Jünger haben gesagt, Herr Jesus Christus, wir sehen, wie du betest, wie Gott dein Gebet erhört. Wir möchten gerne so beten, wie du betest. Oder so vertrauen. Jesus hat gesagt, Vater, ich weiß, dass du immer auf mein Gebet hörst. Jesus hatte ein unbegrenztes Vertrauen in seinen Vater im Himmel. Und ihr Lieben, weil wir das aber nicht können, gleich wenn wir Christen werden, wir können nicht gleich am Anfang unseres Christseins so lieben, wie er geliebt hat, so beten, wie er gebetet hat, so vertrauen, wie er vertraut hat. Deswegen müssen wir das lernen. Das Lernen des Christenlebens fängt an, wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen. Dann fängt es erst an. Mein Vater hat mal gesagt, man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Habt ihr das auch gehört, ja? Nun, ich habe mir gesagt, bei einer Kuh hört das Lernen mit 20 Jahren ziemlich auf. Die kann mit 20 Jahren nicht mehr so arg viel lernen. Bei uns fängt es dann erst richtig an. Und es geht ein ganzes Leben lang. Ich habe die Geschichte noch einmal gelesen vom Abraham. Der war 100 Jahre und hat Gott ziemlich gut vertraut. Aber als Gott zu ihm gesagt hat, du sollst noch einen Sohn haben, da hat er ein bisschen Probleme gehabt. Und ich bin jetzt 70 Jahre alt und ich sage, ich möchte Gott noch viel mehr vertrauen lernen. Es gibt so viele Menschen, die ich liebe. Und die nicht auf einem guten Weg sind. Und der Herr hat gesagt, dass wenn wir beten und vertrauen, dann haben wir Kraft, dass wir fast Berge versetzen können. Und dass Gott unser Gebet erhört und dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Und ich möchte ihm vertrauen lernen. Und die Bibel sagt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht sind, dann sind wir lernwillig und lernfreudig, unsere Väter. Und dieses Wort möchte ich mit euch noch mitgeben und dass ihr das mit nach Hause nehmt. Unsere Väter haben das Wort gebraucht, Bußfertigkeit. Das war nicht irgendwie so eine komische Einstellung mit dem Kopf nach unten, immer irgendwie traurig und negativ. Nein, das war einfach nur eine schöne, demütige Lernwilligkeit. Dass sie gesagt haben, ja, ich weiß, ich muss noch ziemlich viel lernen. Oder ich kann noch ziemlich viel lernen. Und ich will noch viel, viel lernen. Also, hier ist es, was ich sagen wollte über die Buße. Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Gutes da ist. Wie wäre es, wenn wir uns den Vers aus 1. Johannes 2, Vers 1 mit nach Hause nehmen? Und ihr könnt ihn zu Hause nochmal nachlesen. Solches schreibe ich euch. 1. Johannes Kapitel 2, nicht das Evangelium Johannes, sondern den Brief des Johannes. 1. Johannes 2, Vers 1. Solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber doch jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Wenn wir etwas tun, wovon wir wissen, dass wir es nicht tun sollten, dann fängt der Herr Jesus Christus an, für uns zu beten. Hilf meinem Kind, segne meinem Kind, segne mein Kind, hilf, dass er oder sie nicht lange mit dem platten Reifen weiterfährt, dass nicht noch mehr kaputt geht. Ich wünsche uns allen von ganzem Herzen Gottes Segen. Amen.